HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Lehrermangel macht gerade vielen Schulen zu schaffen, auch bei uns in Hessen. Dass momentan eine Erkältungswelle umgeht und auch noch die Corona-Zahlen steigen, macht die Situation natürlich auch nicht besser. Ja, und wegen dieser schwierigen Situation hat sich die Adalbert-Stifter-Grundschule in Wiesbaden zu einer verzweifelten Maßnahme gezwungen gesehen, kann man sagen. Man wollte die Schule nächste Woche für 3 Tage schließen. Doch dann ist es anders gekommen. Reporterin Birgitta Söhling erzählt uns die Geschichte.
Freitagmorgen an der Adalbert-Stifter-Grundschule in Wiesbaden. Viele Eltern begleiten ihre Kinder bis zum Schulhof. Ein Thema beschäftigt alle: Lehrermangel. Der ist hier augenblicklich so krass, dass die Schule von Montag bis Mittwoch nächste Woche geschlossen bleiben soll. Oder vielmehr in den Distanzunterricht geht. Ein beschönigender Ausdruck dafür, dass es dann in der Verantwortung der Eltern liegt, sich darum zu kümmern, dass ihre Kinder lesen, schreiben und rechnen üben.
Also wir haben jetzt kein Betreuungsproblem, aber ich finde es natürlich schade, weil der Stoff, der Lernstoff, die kriegen zwar Wochenpläne, aber man muss eben gucken, das ist die 4. Klasse bei ihm. Wir wollen ja auch auf die weiterführende Schule und das muss ja alles da sein. Das ist schon so ein bisschen bedenklich.
Die nächsten 3 Tage zu überbrücken ist ja nicht das Problem. Das kriegt man noch immer mal geregelt. Aber für die Zukunft mache ich mir viel mehr Sorgen und habe ich Ängste.
Die Schule wächst. Sie stellt gerade auf Ganztagsbetrieb um. Nicht gerade der ideale Zeitpunkt, um den Schulleiter freizustellen. Der unterrichtet seit den Sommerferien an der Lehrkräfteakademie. Die Stelle darf nicht neu besetzt werden. Die Konrektorin ist krank, das Schiff praktisch führerlos. Man muss es wohl als Hilferuf auffassen, wenn das Kollegium jetzt mit dem Segen des staatlichen Schulamts für 3 Tage schließen will. Man hört förmlich, wie verzweifelt Josephine Schilling ist. Die Lehrerin traut sich, Klartext mit dem Hessischen Rundfunk zu sprechen.
Oft ist es so, dass wir mehrere Klassen gleichzeitig betreuen müssen in irgendeiner Form. Zum Teil kann Unterrichten überhaupt gar nicht mehr möglich sein, weil dann so viele Klassen unbetreut sind, dass man nur noch die Wahl hat, sie auf den Schulhof zu lassen und dort zu beaufsichtigen. Das ist sehr weit entfernt von dem, was wir unter Bildung verstehen. Und das ist sehr weit von dem Job entfernt, den wir gerne machen.
10 Lehrer sind an diesem Freitag krank gemeldet. So viele Löcher kann man gar nicht stopfen. Der Schulelternbeirat hat eine dringende Bitte um sofortige personelle Unterstützung an das staatliche Schulamt und das Kultusministerium gerichtet. Denn die Eltern bekommen ja mit, dass die Lehrer ihr Bestes geben, aber mittlerweile in die Knie gehen. Anne Schumann ist Mutter von 2 Schülerinnen.
Man merkt es ja am Krankheitsstand. Das sind teilweise junge Lehrer, die sind Ende 30. Und ich bin Ärztin von Beruf. Das kann man eigentlich nicht mit normalen Erkältungswellen erklären, dass da so viel Krankheitsausfall ist. Das ist auch die Belastung, die auf die Lehrer dann zugekommen ist. Und für die Zukunft sehe ich jetzt nicht, dass wir nach den Herbstferien plötzlich 10 neue Lehrer an dieser Schule haben.
Anfragen an das staatliche Schulamt und an das Kultusministerium bleiben zunächst unbeantwortet. Ein Interview wird nicht gewährt. Doch die öffentliche Aufmerksamkeit scheint etwas zu bewegen. Schon am Morgen verbreitet sich über den Elternbeirat inoffiziell die Meldung, dass die Schule entgegen der Ankündigung Anfang nächster Woche geöffnet bleibt. Dann fährt überraschend der ehemalige Schulleiter vor und verschwindet im Gebäude. Am Nachmittag meldet er sich dann in einem Brief an die Eltern offiziell im Dienst zurück. Die angekündigte Aussetzung des Unterrichtsbetriebs sei nur ein Missverständnis, heißt es darin. Vertretungslehrkräfte würden das Kollegium nun verstärken.
Reporterin Birgitta Söhling hat für uns berichtet. Ein junger Mann wird im Frankfurter Bahnhofsviertel von einem Polizisten getötet. Vor mehr als 2 Monaten war das. Der 23-jährige Armin F. stirbt bei einem Polizeieinsatz. Lange war nicht klar, ob der Getötete Angehörige hat. Jetzt kritisiert sein Bruder die Polizei. Die beiden HR-Reporter Tobias Lübben und Tobias Weiler-Mattes haben mit ihm gesprochen.
Vom Tod seines Bruders hat er über die Medien erfahren. Angespannt blickt Abdi Wali F. in die Kamera seines Computers. F. ist schlank, schmal, sitzt vor einer türkis gestrichenen Wand in Jijiga, einer kleinen Stadt in Äthiopien. Abdi Wali F. spricht mit uns über Skype.
Ich kann meinen Bruder nie vergessen. Die Erinnerung bleibt. Ich verlange und möchte hiermit öffentlich sagen, die deutsche Regierung muss Gerechtigkeit herstellen, warum mein Bruder sterben musste.
Sein Bruder, sagt er, das ist Armin F., der 23-Jährige, der vor über 2 Monaten in einem Hotel im Frankfurter Bahnhofsviertel getötet wurde. Laut Staatsanwaltschaft war es so: Armin F. bedroht zwei Prostituierte mit einem Messer. Die Frauen rufen die Polizei. Stunden später erschießt ein Polizist Armin F. 5 Kugeln treffen ihn, eine davon in den Kopf. Wieso die Situation in dem kleinen Hotelzimmer so eskaliert ist, das wird noch ermittelt.
Jeder Mensch ist fehlbar. Es kann sein, dass er was getan hat, was nicht in Ordnung war. Man hätte ihn aber auch überwältigen können mit Pfefferspray. Man hätte ihn auch festnehmen können. Es gibt keinen Grund, jemanden zu töten und auch 5 Schüsse abzugeben und auch per Kopfschuss. Das hätte nicht sein müssen. Absolut nicht.
Ob Abdi Wali wirklich der Bruder des getöteten Armin F. ist, wir können es nicht überprüfen. Aber den Kontakt zu ihm hat uns ein als seriös einzuschätzender Verein aus Darmstadt vermittelt, mit dem auch die Frankfurter Polizei im Austausch ist. Der Somali Community Service. Der Vorsitzende Kamal Musa sagt, er habe von Armin F.'s Familie die Vollmacht, einen Anwalt einzuschalten, um Hinterbliebenen Geld zu bekommen.
Wir wollten eigentlich dranbleiben, obwohl es lange Weg, ich weiß das, endet nicht morgen oder übermorgen, sondern dauert vielleicht ein paar Jahre.
Gegen den Polizisten, der geschossen haben soll, wird wegen des Verdachts auf Totschlag ermittelt. Ein üblicher Vorgang, sagt die Staatsanwaltschaft Frankfurt. Sollte es zur Anklage kommen, möchte Armin F.'s Bruder als Nebenkläger auftreten. Das hessische Innenministerium schreibt uns, die Polizei dürfe schießen, Zitat,
um eine gegenwärtige Lebensgefahr oder eine gegenwärtige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der körperlichen Unversehrtheit eines Menschen abzuwehren.
Die Polizei hätte nach Zeugenaussagen davon ausgehen müssen, dass Armin F. eine Schusswaffe hatte. Das hat Innenminister Peter Beuth von der CDU zum Einsatz im Frankfurter Bahnhofsviertel gesagt. Armin F. war auf die schiefe Bahn geraten, hat Drogen genommen, schildert uns Kamal Musa aus Darmstadt. Musa kannte Armin F., jetzt steht er an dessen Grab auf einem Friedhof in Frankfurt.
Ich bin traurig auch. Was tut weh, ist, dass wie seine Situation gelaufen ist.
Vor mehr als 2 Monaten ist Armin F. in Frankfurt von einem Polizisten im Einsatz getötet worden. Die Umstände sind noch weitgehend unklar. Tobias Lübben und Tobias Weiler-Mattes haben über den Fall berichtet. Es sind bewegte Zeiten für die Grünen. Da ist der Ukraine-Krieg, Energiekrise, steigende Inflation und immer wieder neue Reibereien in der Ampelkoalition. Einige dieser Themen stehen auch auf der Agenda, wenn sich die Bundesdelegierten in Bonn zum Bundesparteitag der Grünen treffen. Doch wie wird die aktuelle Parteipolitik bei den Mitgliedern an der Basis gesehen? Reporterin Anna Vogel über die Stimmung der Grünen-Mitglieder an der Bergstraße.
In der aktuellen Situation kann man es gar nicht so richtig beurteilen, weil einfach der Krieg und die Wirtschaftskrise stellt nicht das dar, was die letzten Jahre geschehen ist. Aber wenn man die Situation im Großen und Ganzen betrachtet, finde ich auch eine gute Arbeit, die da gemacht wird. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass die Grünen an irgendeinem Punkt scheitern oder zurückstecken.
Peter Born neben ihr nickt. Er vertritt die Grünen im Magistrat von Bensheim. Auch er sagt klar, es seien schwierige Zeiten für eine Regierung.
Aber ich empfinde es teilweise als unfair, was die anderen Parteien und auch zum Teil die Medien hier machen und wie sie versuchen, künstlich Probleme herbeizuschaffen zwischen dem, was die Grünen in der Regierung tun und was sie vorher gesagt haben.
Dass der sonst als charmante und eloquente Redner bekannte Habeck zuletzt scharf in der Kritik stand wegen des Hin und Her um die Gasumlage, das findet Peter Born aus Bensheim falsch.
Die Umlage, das ist sicherlich vielleicht ein Schnellschuss gewesen, aber ich finde es sehr gut, wie damit am Schluss umgegangen wurde, dass man dieses Thema auch als einen Fehler anerkennt und jetzt rückgängig macht. Ich finde insgesamt, Frau Baerbock und auch Herr Habeck vor allen Dingen sind sehr gute Kommunikatoren.
Nicht nur die beiden. Alle grünen Ministerinnen und Minister in Berlin würden gute Arbeit machen, finden die grünen Mitglieder in Bensheim. Dass da durchaus mal harsche Kritik von anderen Parteien oder aus der Bevölkerung kommt, für Sina Klock nicht außergewöhnlich.
Die Grünen sind da ja einiges gewöhnt, auch parteiintern. Wir setzen uns ja permanent mit unseren Inhalten und Werten auseinander. Vor dem Hintergrund ist die Partei eigentlich immer lebhaft. Also wir machen es uns nie einfach.
Sina Klock ist vor 5 Jahren in die Partei eingetreten, vor allem, weil sie den Klimaschutz voranbringen wollte, erzählt die Bensheimer Stadtverordnete.
Aber ich kann nicht von der jetzigen Regierung und vor allem auch nicht von dieser Koalition verlangen, dass sie die Versäumnisse der letzten 2 Jahrzehnte in einem Jahr aufgeholt hat. Das geht nicht. Ich würde mir wünschen, dass der Bürokratieabbau vorangetrieben wird, dass mehr in Richtung Klimaschutz getan wird.
Fast ein Jahr sind die Grünen jetzt mit an der Regierung. Seitdem haben sie laut Peter Born deutlich gezeigt:
Die Grünen sind erwachsen geworden. Viele Leute wünschen sich in der Partei mehr, aber man muss natürlich Realist sein. Wir haben keine absolute Mehrheit und da muss ein Kompromiss her.
In Bonn hat am Donnerstag der Bundesparteitag der Grünen begonnen. Reporterin Anna Vogel hat Mitglieder von der Basis in Südhessen getroffen. Vor rund 3 Wochen hat die größte deutsche Fluggesellschaft, die Lufthansa, ein neues Flugzeug bekommen. Es war die erste Boeing 787 in der Flotte, ein sogenannter Dreamliner. Insgesamt schafft der Konzern in den kommenden Jahren mehr als 30 dieser Maschinen an. Was die Passagiere im Inneren des Flugzeugs erwartet? hr-Info-Reporter Roman Warschauer hat schon mal reingeschaut.
Der Hangar 7 am Frankfurter Flughafen. Hier ist sie geparkt, die erste Boeing 787 der Lufthansa, der sogenannte Dreamliner. Das neue Flugzeug ist für Lufthansa-Konzernchef Carsten Spohr auch ein Zeichen dafür, dass man Corona nun endgültig hinter sich lassen will.
Wir haben über 80% Gäste wieder an Bord in vielen Tagen zurzeit. Wir investieren in neue Flugzeuge wie dieses hinter mir mit 200 Flugzeugen bis Ende des Jahrzehnts. Wird die Flotte modernisiert wie noch nie in der Geschichte der Lufthansa. Also Mobilität wird nicht nur wieder möglich sein endlich, sondern wird auch nachhaltiger sein, moderner sein, mit höherem Passagierkomfort. Wir schauen sehr optimistisch in die nächsten Jahre.
Mehr Komfort für die Passagiere, das bietet das Flugzeug schon von Werk aus. Der Luftdruck in der Kabine ist höher, was weniger belastend sein soll. Die Fenster sind deutlich größer als in anderen Flugzeugen und das Flugverhalten soll ruhiger sein. In der Kabine erwartet den Reisenden ansonsten das typische Blau und Grau der Lufthansa. Doch dafür musste in den vergangenen Wochen einiges getan werden. Denn eigentlich wurde die Maschine ursprünglich für die chinesische Hainan Airlines gebaut und auch entsprechend ausgestattet. Christopher Stratmann bei Lufthansa zuständig für die Entwicklung der Sitze.
An den Sitzen wurden alle Sitzbezüge getauscht auf den Lufthansa-Standard. Der Teppichboden wurde auf die Lufthansa-Farbe getauscht und in den Waschräumen und in den Küchen, durch die der Passagier auch ab und zu läuft, wurde ebenfalls der Boden auf Lufthansa-Standard angepasst.
Und natürlich prangt nun der Lufthansa-Kranich nicht nur vom Leitwerk der Maschine, sondern etwa auch von den Trennwänden in der Kabine. Überhaupt der Business-Class-Sitz, der hier eigentlich nur übernommen wurde, hat gegenüber dem ansonsten genutzten Lufthansa-Sitz einen entscheidenden Vorteil. Jeder Platz kann direkt vom Gang erreicht werden.
Das konnten wir bisher unseren Business-Class-Passagieren nicht überall bieten. Das bietet jetzt dieses Produkt und das ist einfach ein enormer Fortschritt.
Eigentlich mittlerweile bei vielen Fluggesellschaften Standard. Flächendeckend sollen ganz neue Sitze ab dem kommenden Jahr eingeführt werden. Mehr als 30.000 werden nach und nach ausgetauscht. Mit neuen Sitzen und verbessertem Service will die Lufthansa verlorenes Renommee zurückgewinnen. Zuletzt hatte der Konzern seinen 5. Stern verloren. In einigen Bereichen gab und gibt es viel Kritik von den Reisenden. Nun laufen die Geschäfte aber wieder bei der Lufthansa und so will man viele Milliarden Euro investieren in neue Flugzeuge und in neue Sitze.
Die Lufthansa gewährt am Frankfurter Flughafen tiefe Einblicke in ihre neue Boeing 787 Dreamliner. Reporter Roman Warschauer hat darüber für uns berichtet. Und damit sind wir am Ende der Sendung Der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und in der ARD Audiothek gibt's unter anderem auch diese Sendung zu hören. Schauen Sie doch da mal rein.